Ja, vielen Dank. Vielleicht um das aufzuklären mit diesen Organisieren und so. Also ich habe da schon sehr viele Jahre das Archiv betreut, bin jetzt seit 2 Jahren im Vorstand, ich bin mehr so für den Rechtskram zuständig als fürs Organisieren an sich. Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt. Ich war auch noch nie in Halle, obwohl meine Schwester bei Leipzig wohnt. Also von daher ist das ein guter Anlass, mal auch Halle zu sehen. Ist das laut genug für euch? Ja? Ist okay. Gut. Wie ihr wisst, bin ich hier, um schwule, lesbische oder queere Filmfestivals zu sprechen. Und dachte, ich fange erst mal an, ein bisschen was über Filmfestivals zu erzählen an sich. Was sind das? Wo kommen die her? Was tun die so? Um dann sozusagen in die Theoriediskussion einzusteigen, wo es um 3 verschiedene Theoriekonzepte geht, die stehen da ja auch dran, ne? Gegenöffentlichkeiten, Heterotopien und Performativität. Obwohl ich mich mit der Praxis auskenne, fürchte ich, wird es heute etwas theoretischer und mal schauen, wie da die Mischung so gelingt. Aber da können wir sonst ja in der Diskussion noch ein bisschen Praxis einbauen und Atmosphäre. Dann fange ich doch erstmal an mit den Filmfestivals an sich. Das Modell Filmfestival hat sich seit den 1930er Jahren herausgebildet. Das älteste Event dieser Art sind die internationalen Filmfestspiele in Venedig, die von Mussolini 1932 als Teil der Kunstbiennale ins Leben gerufen wurden. Darauf folgte dann ein Gegenfestival in Cannes, was 1939 stattfinden sollte, dann aber die erste Edition aufgrund des Kriegsausbruchs nicht stattfand, sondern erst 49. Eins der nächsten großen wichtigen Festivals ist die Berlinale. Es wurde immerhin auch schon 1951 gegründet. All diese allgemeinen Festivals waren Events eines nationalen Kultur- und Kunstwettbewerbs, in der Nationalkultur ausgebildet und ausgestellt werden sollte. Die Filme wurden von der Filmbranche oder nationalen Staatsvertretern vorgeschlagen und dann zum Festival gesandt. Erst mit den Studentenprotesten, die in Frankreich angefangen haben, 1968, kam ein großer Umschwung in der Festivallandschaft, als das eines der inzwischen bekanntesten und wichtigsten Festivals, nämlich Cannes, 69 lahmgelegt wurde aufgrund dieser Proteste. Das hatte auch zur Folge, dass die gesamte Festivallandschaft sich gewandelt hat, nämlich diese national ausgestellten Filme wurden nun nicht mehr von Bürokraten ausgewählt, sondern eher von Festivalleitern und Programmern. In derselben Zeit befinden wir uns ja in den bewegten 60ern mit den sozialen Bewegungen, kommen auch die ersten gegenöffentlichen Events zustande, also die mit dem Feminismus kommen die Frauenfilmfestivals, mit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA kommen die Black Film Festivals und mit dem Gay Liberation Movement kommen also die schwulen, dann schwul-lesbischen Filmfestivals auch auf den Plan. Das älteste schwul-lesbische Festival ist in San Francisco 1977 entstanden. Darauf folgten dann in den 80er Jahren vor allen Dingen zunächst in Nordamerika, in den Großstädten Festivals, dann Ende der 80er auch in Westeuropa. Also für die Zeitlinie könnt ihr die Legende euch angucken, nämlich die Blauen sind die, die zuerst da waren, dann kommen die Grünen, Gelben, Roten, Violetten. Also so ein bisschen so mitgucken. Wie diese Festivals sich ausgebreitet haben. Also Mitte, Ende der 80er kommen auch in Europa die ersten auf. In den 90ern entsteht dann eine ganze Welle weiterer Festivals, vor allen Dingen auch wieder in Nordamerika und Westeuropa, aber auch in Australien, vereinzelt in Asien und Afrika. Das immer noch einzige in Afrika überhaupt. Ende der 90er gibt es dann eine weitere Welle in kleineren Städten in Nordamerika, Westeuropa. Dazu muss ich sagen, die sind dann noch nicht alle reingepinnt. Dann wären das ungefähr nochmal 80 Festivals mehr, die sich hauptsächlich auf Nordamerika und Europa verteilen würden. Danach gibt es dann einige Neugründungen auch in Osteuropa und Asien und Mitte der 2000er Jahre, also vor so 5-6 Jahren, kam dann eine ganze Reihe weiter Festivals in Süd- und Südostasien, Lateinamerika und Südosteuropa, also vor allen Dingen auch in Russland dazu. Jetzt könnte man hier über die räumliche Ausweitung dieser Festivallandschaft auch einen ganzen Vortrag halten. Das machen wir heute nicht, weil dann kommen wir nicht mehr zu den Heterotopien und der Performativität und den Gegenöffentlichkeiten. Aber ich dachte, das ist ganz gut, mal so zu sehen, wie diese Entwicklung entstanden ist. Der Hauptgrund für das Entstehen dieser Festivals lag im Bedürfnis, realistische und oder positive Repräsentationen von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transpersonen und Queers auf die Leinwand zu bringen und auf diese Weise häufig verzerrte und verzerrende Repräsentationen, die im Mainstream zu finden waren, entweder zu kontern oder überhaupt eine Sichtbarkeit erst herzustellen. Das Zusammenkommen des Publikums etabliert aber eine Community und eine Form einer queeren Gegenöffentlichkeit, und da setzen wir uns noch ein bisschen genauer mit auseinander. Queere Festivals sind Orte, an denen sich dann einmal im Jahr eine Community zusammenfindet und queeres Film schaffen und auch sich selbst zu feiern. Dabei erfüllen diese Festivals ganz unterschiedliche Funktionen, also sind zum Beispiel Treffpunkte für die Community, Foren für filmische Repräsentation, Safe Spaces für alternative Darstellungen und auch alternative Lesarten und Aushandlungsorte für queere Praktiken und Politiken. Sie stellen als kulturelle Events eine Form einer sozialen Praxis dar, die zu Konstruktion sowohl von alternativen Räumen als auch von kollektiven Identitäten beitragen. Die Festivals bilden einen Ort der Selbstverständigung und der Diskussion, eben für einen Raum für Visionen. Welche Rolle spielt dann Raum für diese Festivals? Diese Festivals sind temporäre Events, Veranstaltungen, deren räumliche Ausformulierung eher flüchtig ist. Es sind keine permanenten Raumaneignungen, also es ist nichts, was ständig da ist, wie eine queere Kneipe oder eine schwule Sauna oder ein Sexclub. Wie kann man also dieses flüchtige Gebilde beschreiben und welche theoretischen Konzepte kann man da nutzbar machen? In den folgenden drei Abschnitten werde ich also, wie schon gesagt, die drei verschiedenen Konzepte kurz und knapp und deswegen wahrscheinlich auch etwas verkürzt und vereinfacht vorstellen. Und dann jeweils gucken, wie lassen die sich anwenden auf LGBT-Filmfestivals und was bringt uns das für die Beschreibung von diesen Festivals. Vielleicht sollte ich auch nur dazu sagen, weil Sonja das so schön gesagt hat, wozu meine Diss ist. Die ist tatsächlich zu queeren Filmfestivals. Der Raumaspekt war bis jetzt ehrlich gesagt aber eher nicht so vorhanden. Von daher ist das jetzt auch eher ein Sprung in eine neue Richtung, damit es auch in die Ringvorlesung besser reinpasst. Von daher ist es nicht alles bis zum Ende durchdekliniert, sondern wir können dann hoffentlich am Ende noch ein bisschen gemeinsam diskutieren und gucken, wo man da noch dran feilen kann. In diesem Sinne beginnen wir also mit dem ersten Teil. Also zuerst kommen die Öffentlichkeiten bzw. queere Gegenöffentlichkeiten nach Michael Warner. Dann kommen hinterher die Heterotopien von Michel Foucault und dann schauen wir mal, was man mit der Performativität von Judith Butler anfangen kann. Gegenöffentlichkeiten. Öffentlichkeit bezeichnet erstmal keinen tatsächlichen Raum, sondern eher ein diskursives Konstrukt, das aber oft räumlich gedacht wird. Das macht sie deswegen ja auch nicht weniger real. Das Konzept der Öffentlichkeit geht vor allem auf Jürgen Habermas zurück. In der Strukturwandel der Öffentlichkeit hat Habermas die Veränderungen der bürgerlichen Öffentlichkeit von einer literarischen Öffentlichkeit, der Kaffeehäuser, Salons und Tischgesellschaften hin zu einer massenmedial vermittelten beschrieben. Dann haben viele verschiedene Theoretiker, unter anderem Alexander Kluge und Oscar Negt, Nancy Fraser, Craig Colquhoun und Michael Warner eben dieses Öffentlichkeitskonzept einerseits angenommen, dann kritisiert, erweitert oder halt ausdifferenziert. Und ich beziehe mich primär auf Michael Warner heute. und zwar auf sein Essay Publics and Counterpublics von 2002. In diesem Aufsatz beschreibt er halt die verschiedenen Charakteristika seiner Öffentlichkeiten, wie ihr das hier seht in 6 Punkten, die ich jetzt nacheinander durchgehen werde. Nummer 1. Eine Öffentlichkeit ist selbstorganisiert. Für Warner ist Öffentlichkeit ein Diskursraum, der nur durch den Diskurs selbst organisiert ist. Er existiert nur durch die Adressierung allein, was einen zirkulären Effekt bewirkt, nämlich dass eine Öffentlichkeit nur durch Ansprache existiert, aber gleichzeitig zu fragen ist, wie eine Öffentlichkeit überhaupt adressiert werden kann, wenn sie doch überhaupt erst konstruiert wird durch diese Ansprache. Dies ist ein performativer Effekt, auf den wir dann später bei Butler hübsch wieder zurückkommen können. Auf diesem Phänomen basierend unterscheidet Warner Öffentlichkeiten auch von einer Menschenmenge, von einem Publikum, von Personen oder einer Gruppe. Wobei der Hauptunterschied für ihn in der textuellen, also virtuellen Ansprache liegt, also im Gegensatz zu einer direkten. Wenn ich jetzt direkt mit Ihnen oder euch rede, dann ist es, kann das auch eine Form von Öffentlichkeit generieren, aber eine andere, als wenn die nochmal medial vermittelt ist, zum Beispiel, wenn die Damen und Herren und Queries sich das im Radio anhören zu einer anderen Zeit und das nochmal eine andere Form von Öffentlichkeit schafft. Die definierte Selbstorganisation ist jedoch auch einer Begrenzung unterworfen, nämlich durch bestimmte Formen, wie zum Beispiel Genres, Idiolekte, Stil und Adressierung und können so soziale Grenzen darstellen. In Bezug auf schwul-lesbische Filmfestivals heißt es, dass die Öffentlichkeitsarbeit eines Festivals eine bestimmte Öffentlichkeit herstellt oder zumindest herstellen kann. Durch die Adressierung zum Beispiel eines Posters werden die sich angesprochen fühlenden Personen dann Teil der Festivalöffentlichkeit, wenn sie zum Festival kommen. Nummer 2. Eine Öffentlichkeit ist eine Relation zwischen Fremden. Im Gegensatz zu einer bestimmten Gruppe, also zum Beispiel Freunden, besteht eine imaginierte Öffentlichkeit aus Personen, die sich nicht kennen oder nicht kennen müssen. Die Ansprache erfolgt medial, zum Beispiel über Massenmedien wie Fernsehen, Zeitung, Internet. Als Filmemacher in San Francisco 1977 ein Bettlaken aufgehängt haben und Flyer und Plakate verteilten mit der Ankündigung, ihre eigenen Filme im Gay Film Festival of Super 8 Films zu zeigen, haben sie damit eine Öffentlichkeit adressiert, anstatt nur ihre Freunde einzuladen. Aus diesem privaten oder vorher im privaten Raum wurde damit eine gegenöffentliche Veranstaltung. Nummer 3. Die Ansprache in öffentlicher Sprache, Rede, öffentlicher Rede, ist sowohl persönlich als auch unpersönlich. Die Form der Ansprache soll uns erreichen, eine Relevanz für uns haben, damit wir uns angesprochen fühlen. Gleichzeitig fühlen wir uns nicht alleinig angesprochen, sondern sind Teil einer angesprochenen Gruppe von Fremden. Also hier ist das nochmal ein Gegensatz zu diesem Modell von Althussers Anrufung, wo es ja eigentlich potenziell um eine Person geht, wenn die sich umdreht, bin ich das. Genau, hier ist aber, sind neben mir auch andere Personen gemeint und das ist mir auch immer bewusst. J.R. Zielinski hat in seiner Dissertation Furtive Steady Glances on the Emergence and Cultural Politics of Lesbian and Gay Film Festivals angemerkt, dass identitätsbasierte Festivals immer persönliche und unpersönliche Adressierung nutzen, da sie Personen mit verschiedenen Affiliationen zu den verhandelten Identitäten ansprechen und ansprechen müssen und wollen. So werden Schwule, Lesben, Transpersonen, heterosexuelle Cineasten gleichermaßen adressiert, wobei diese sich sicherlich in unterschiedlicher Weise angesprochen fühlen. Hier spielt zum Beispiel immer wieder eine Rolle, wie ein Festivalplakat gestaltet ist. Und deswegen habe ich hier mal ein paar verschiedene mitgebracht. Also sind da zum Beispiel Schwule oder Lesben drauf? Sind da Paare oder Einzelpersonen drauf? Sind da szenekodierte Personen oder vielleicht gar keine körperlichen Darstellungen? Also damit man eine bestimmte Form von LGBT oder queer eventuell in einem Bild übersetzen kann. Nummer 4. Eine Öffentlichkeit wird durch bloße Aufmerksamkeit konstruiert. Erst wenn ein Diskurs einer Adressierung auch angenommen wird und mit Aufmerksamkeit belohnt, konstituiert sich eine Öffentlichkeit. Eine Gruppe oder Nation hingegen besteht auch, wenn die Personen sich gerade nicht angesprochen fühlen oder darum kümmern. Teilnehmer einer Öffentlichkeit aber müssen sich aktiv beteiligen und es muss eine freiwillige Assoziation vorliegen. Die Aufmerksamkeit generiert dann erst eine Öffentlichkeit oder Gegenöffentlichkeit. Diese existiert nicht an sich. Erst wenn Personen auf die Anrufung aus Programm, Plakat oder Party reagieren, entsteht eine Öffentlichkeit und so eben auch bei einem Festival. Ansonsten würde ein Festival einfach eine Veranstaltung sein, wo geladenes Publikum und die Organisatoren hingehen würden, aber es wäre dann keine öffentliche Veranstaltung. Aufmerksamkeit in einschlägigen Medien erhöht dann natürlich dieses Potenzial für eine Gegenöffentlichkeit. Also je weiter das publiziert wird, umso mehr Leute sind natürlich potenziell angesprochen und können kommen. Nummer 5. Eine Öffentlichkeit ist ein sozialer Raum, der durch reflexive Zirkulation des Diskurses kreiert wird. Warner hebt hier hervor, dass es nicht nur eines Textes oder einer Rede bedarf, um einen Diskurs und damit eine Öffentlichkeit herzustellen. Vielmehr ist es eine interaktive soziale Verbindung, also in das Social Relation, eingeschrieben. Das heißt, in der Rhetorik einer öffentlichen Rede ist immer schon reflexiv die Gegenpartei und andere Argumentationsmuster und Genres mitgedacht. Daher besteht ein Unterschied zur direkten Konversation zwischen zwei Parteien. Öffentliche Rede ist also für die Zirkulation bestimmt und dass eine bestimmte Kommunikation weitergeht und sich auch schon auf andere Kommunikationen bezieht. Als gegenöffentlicher Raum ist ein Filmfestival ein Ort der potenziellen Auseinandersetzung und Verhandlung von Identitäten und Repräsentationen. Die Meinung der Gegenöffentlichkeit bzw. des Publikums spielt eine richtige Rolle, so dass Lob und Beschwerden wie auch generelle Themen, also über Filme, Inhalte und Skandale zu reden, im Festival zirkulieren. Extreme Formen dieser Aushandlung können Eruptionen wie der sogenannte Lesbian Riot in San Francisco sein, wo zum Beispiel Lesben in einem lesbischen Kurzfilmprogramm einen Film haben stoppen lassen, weil der nicht rein lesbisch war, sondern da auch schwule und Heteroszenen drin vorkamen und sie das nicht so lustig fanden 1986, weil sie jahrelang quasi nie dieselbe Menge an Repräsentationen gekriegt haben wie schwule Männer und dann gesagt haben, wenn da jetzt schon lesbisch draufsteht auf diesem Kurzfilmprogramm, soll er bitte auch lesbisch drin sein. Also das ist ein Beispiel wieder von Kritik geäußert werden kann. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel heftige Diskussionen um Begriffe und Zugehörigkeiten. Vor einigen Jahren in Hamburg beim Festival, bei den lesbisch-schwulen Filmtagen Hamburg. Da gibt es verschiedene Kurzfilmpreise, die sogenannte Ursula für den unser reizvollster schwuler und lesbischer Amateurfilm, kurz Ursula. Inzwischen ist es keine Amateurfilme mehr, aber die Ursula heißt immer noch so. Und es gibt oder gab zu dem Zeitpunkt 3 verschiedene Kategorien, schwul, lesbisch und transgender. Dann gab es eine heftige Diskussion, ob dann die Filme, die da drin wären, dann wirklich transgender wären und das waren sie nicht. Aber warum das denn so heißen muss, wenn da auch queere und Intersex-Filme drin wären, dann müsste man noch das anders benennen. Inzwischen heißt es auch anders, inzwischen heißt es offener Genderbender. Probleme zwischen den Kategorien gibt es aber immer noch, aber können wir auch in der Diskussion darauf zurückkommen. Zunächst beenden wir hier noch die sechste Variante bei Michael Warner, nämlich dass Öffentlichkeiten agieren historisch in Relation zu ihrer zeitlichen Zirkulation. Der Rhythmus der medialen Zirkulation bestimmt die Aktivität in der Öffentlichkeit. Also der Festivalrhythmus ist ein jährlicher und die Zirkulation von Informationen geschieht über eigene Materialien, wie halt die besprochenen Kommunikationsmittel, Poster, Programmhefter, Artikel, Pressetexte. Und ein gewisses akkumuliertes Image und Profil, das sich auch aus persönlicher oder öffentlicher Erinnerung speist. Die sechs genannten Merkmale für Öffentlichkeiten treffen nach Warner auf alle Öffentlichkeiten zu, ebenso auf Teilöffentlichkeiten, oppositionelle oder Gegenöffentlichkeiten. Dennoch folgt Warner Nancy Fraser und untersucht Teil- bzw. Gegenöffentlichkeiten nochmal auf eine bestimmte Art. Warner unterscheidet dabei Teilöffentlichkeiten, die durch ein bestimmtes Vokabular oder eigene Verbreitungsformen, wie zum Beispiel feministische Zeitschriften, Buchläden, Vorlesungsreihen und etc. und eventuell auch ein politisches Programm charakterisiert sind. Er sagt aber trotzdem, dass das Gegenöffentlichkeiten keine Gegenöffentlichkeiten sind, sondern Teilöffentlichkeiten, weil bestimmtes Vokabular trotzdem auch schon in der allgemeinen Öffentlichkeit benutzt wird und dort sozusagen nicht explizit gegen etwas ist. Also es gibt einen bestimmten inhaltlichen Diskurs, aber es ist nicht oppositionell abgegrenzt. Für ihn sind nämlich Gegenöffentlichkeiten darüber hinaus dadurch charakterisiert, dass sie sich ihrer untergeordneten Stellung bewusst sind, also er nennt das subordinate zu sein, also in der Hierarchie weiter unten sind. Die Abgrenzung findet nicht nur gegenüber einer größeren generellen Öffentlichkeit statt, sondern gegen eine dominante Öffentlichkeit. Gegenöffentlichkeiten adressieren ebenfalls eine unbekannte Zahl von Fremden, also im Unterschied zu Gruppen oder Communities. Diese Fremden werden aber nicht beliebig adressiert, sondern als sozial markierte Teilnehmer eines bestimmten Diskurses. In einer schwul-lesbischen oder queeren Gegenöffentlichkeit ist niemand im Closet, also sind sozusagen alle out. Die sonst vermutete Heterosexualität oder Heteronormativität der öffentlichen Rede ist hier suspendiert. Die Grenze der Diskurszirkulation entsteht durch die Adressierung der Teilnehmerinnen als queer und die damit potenziell verbundene Ablehnung oder Nichtannahme dieser Anrufung. Innerhalb einer Gegenöffentlichkeit werden Teilnehmerinnen als oppositioneller Form adressiert. Auf diese Art wird nicht nur ihre Identität angesprochen, die woanders entstanden ist, sondern die Teilnahme in einer solchen Gegenöffentlichkeit generiert oder transformiert die Identität der Mitglieder auf eine performative Weise. Dieser Aspekt wird auch für schwul-lesbische bzw. queere Filmfestivals relevant. Wie bereits besprochen, findet die Adressierung über Öffentlichkeitsarbeit und natürlich mit dem Programm an sich, also die Filmauswahl, statt. Daher hat Richard Funk zum Beispiel den Ausdruck geprägt, Festivals würden nicht nur die Filme, sondern auch ihr Publikum programmieren bzw. kuratieren. Das Programm beeinflusst eine bestimmte Gegenöffentlichkeit, die sich dann in Form eines Publikums manifestiert. Hier besteht ein Unterschied zwischen einer also virtuellen oder imaginierten und einer materialisierten Gegenöffentlichkeit, dem anwesenden Publikum und einer größeren LGBT-Community. Also die könnte man alle nochmal getrennt angucken, gucken, wo sind da wirklich Überschnittmengen und wo nicht, wo grenzen die sich voneinander ab. Samantha Searle hat in diesem Zusammenhang auf den spezifischen Rezeptionskontext von LGBTQ-Festivals hingewiesen. Wie von Warner beschrieben, ist im gegenöffentlichen Raum des Festivals die heteronormative öffentliche Adressierung suspendiert. Das führt dazu, dass alternative Lesarten von Filmen selbstverständlich beziehungsweise dominant werden können. Also im Kontext eines queeren Festivals kann so zum Beispiel ein kollektives Queer Reading alter Hollywood-Filme, zum Beispiel des Zauberers von Oz, stattfinden, das so in einem anderen Filmkontext nicht möglich wäre. Warner unterscheidet weiter zwischen schwul-lesbischen Öffentlichkeiten und queeren Gegenöffentlichkeiten, also schwul-lesbischen Öffentlichkeiten und queeren Gegenöffentlichkeiten. Dabei folgt er der Dichotomie zwischen der homonormativen schwul-lesbischen Lobbypolitik und queerem widerständigen Aktivismus. Also es ist so eine Diskussion, die zumindest für US-amerikanische Queer Theory ganz groß ist, also so, dass irgendwie schwul-lesbische Politik ja eher versucht, sich zu integrieren in den Mainstream, während queere Politik eher den Mainstream umkrempeln will, als sich da einzugliedern. Für ihn haben schwul-lesbische Öffentlichkeiten durch die Anpassung an Diskurse und Rhetorik einen Status erreicht, der eher eine Teilöffentlichkeit der allgemeinen heteronormativen Öffentlichkeit darstellt. Hier sieht er den Übergang von einer Gegenöffentlichkeit zu einer sozialen Bewegung, die dann in Verhandlung mit dem Staat tritt. Queere Gegenöffentlichkeiten mit anderen politischen Prämissen oder Zielsetzungen sieht er jedoch weiterhin als hierarchisch untergeordnet und ausgegrenzt und deswegen als Gegenöffentlichkeit. Diese verschiedenen Formen der Öffentlichkeiten spiegeln sich auch in der Adressierung wieder. So geraten LGBTQ-Festivals auch immer wieder in Diskussionen der homonormativen Anbiederung oder dem Mainstreaming sichtbar, besonders im Sponsoring, wo Publikumssegmente sozusagen verkauft werden. Hier wird die widerständige Politik einer Gegenöffentlichkeit dann eher beklagt, dass die nicht mehr da ist. Fazit für diesen ersten Teil wäre, das Konzept der Gegenöffentlichkeit nach Warner lässt sich sicher noch weiter ausbauen und feiner betrachten. Hier lassen sich dann auch die Unterscheidungen zwischen Öffentlichkeit, Gruppe, Publikum noch weiter ausdifferenzieren. Und ebenso lässt sich dieses Modell auch in Bezug auf andere Filmfestivals, also nicht nur schwul-lesbische, generell weiter ausbauen. Damit kommen wir dann schon zum zweiten Akt, den Heterotopien. Ich lese es auch noch vor, weil es ein bisschen schwierig ist, jetzt ist Blau war nur so langweilig irgendwann. Also das zweite theoretische Konzept, dem ich die räumliche Beschreibung von schwul-lesbischen Festivals testen möchte, ist Foucaults Modell der Heterotopie, der 1967 im Essay, also dann in deutscher Übersetzung, Andere Räume, beschrieben hat, die, wie es auch sehr schön in diesem Glossar steht, aus dem Frühwerk von Foucault stammt, aber relativ spät übersetzt wurde erst, also im Englischen 1984 erst, im Deutschen weiß ich gar nicht, glaube ich erst in den 90ern. Und nicht so direkt noch groß weiter ausgearbeitet wurde von ihm, aber doch auf großen Anklang traf. Wie wir sehen werden, bietet es sich geradezu an, das Konzept der Heterotopie von Foucault für queere Filmfestivals anzuschauen. Wie weit das dann trägt in einer weiteren Untersuchung, müssen wir dann nachher in der Diskussion mal sehen. Michel Foucault beginnt mit einer kleinen Abhandlung über die Veränderungen des Raumkonzepts vom mittelalterlichen Orten zum Ortungsraum, von Lagerung zu Ausdehnung zu Platzierung und ihren verschiedenen Beziehungen. Also das ist so der Kontext, mit dem er einleitet, um dann zu verschiedenen Räumen zu kommen. Er lokalisiert zwei Räume, die mit allen anderen in Verbindung stehen und dennoch allen anderen Platzierungen widersprechen, nämlich Utopien und Heterotopien. Utopien sind, Zitat, wesentlich unwirkliche Räume, und dagegen setzt er dann die anderen Orte, nämlich die Heterotopien. Und dazu sagt er, wie ihr ja schon lesen konntet und könnt, wirkliche Orte, wirksame Orte, die in die Einrichtung der Gesellschaft hineingezeichnet sind, sozusagen Gegenplatzierungen oder Widerlager. Tatsächlich realisierte Utopien, in denen die wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewendet sind, gewissermaßen Orte außerhalb aller Orte, wiewohl sie tatsächlich geortet werden können. Weil diese Orte ganz andere sind als alle Plätze, die sie reflektieren oder von denen sie sprechen, nenne ich sie im Gegensatz zu den Utopien die Heterotopien. Zwischen den Utopien und den Heterotopien sieht er eine verbindende Misch- bzw. Mittelerfahrung, nämlich den Spiegel. Der Spiegel ist nämlich eine Utopie, sofern er ein Ort ohne Ort ist. Im Spiegel sehe ich mich da, wo ich nicht bin, in einem unwirklichen Raum, der sich virtuell hinter der Oberfläche auftut. Aber der Spiegel ist auch eine Heterotopie, insofern er wirklich existiert und insofern er mich auf den Platz zurückschickt, den ich wirklich einnehme. Der Spiegel funktioniert als eine Heterotopie in dem Sinn, dass er den Platz, den ich einnehme, während ich mich im Glas erblicke, ganz wirklich macht und mit dem ganzen Umraum verbindet. Und dass er ihn zugleich ganz unwirklich macht, also unwirklich macht, da er nur über den virtuellen Punkt dort wahrzunehmen ist. Jerzy Zielinski hat Foucaults institutionelle Metapher des Spiegels mit der Erfahrung des Publikums eines schwul-lesbischen Filmfestivals verglichen. Auch hier machen die Zuschauerinnen eine ganz ähnliche Erfahrung der Präsenz und Abwesenheit in den Filmvorführungen ebenso wie in der Ticketschlange oder beim Cruising, während flüchtiger Prozesse der Ähnlichkeit, Empathie, Identifikation und Disidentifikation, also Disidentifikation ist ein Begriff von José Muñoz, Performance Studies Professor, der damit nochmal einen Unterschied setzt zwischen einer klaren Identifikation oder einer Nicht-Identifikation und da so eine Art Teilidentifikation als Disidentifikation. Also wenn man einen bestimmten Anteil davon nehmen will und sich sozusagen das gut findet, aber nicht alles annehmen muss. Filme und Community produzieren komplexe Erfahrungsketten der Vertrautheit und Differenz, auch entlang der Kategorie von Habitus, Gender, Class, Race, Ethnie und sexueller Orientierung. Foucault beschreibt diese Heterotopien nun anhand von 6 verschiedenen Grundsätzen. Also das passt doch auch ganz gut mit der Dramaturgie vorher, 6 Grundsätze jetzt auch. Der erste Grundsatz. Heterotopien sind kulturell übergreifende menschliche Konstanten in 2 verschiedenen Ausprägungen. Es gibt die Krisenheterotopien, das sind privilegierte, geheiligte oder verbotene Orte, die Menschen im Krisenzustand vorbehalten sind. Diese könnte man vielleicht vergleichen mit, was Victor Turner die liminalen Zonen nennt, also das, wo man so Übergänge stattfinden. Sowas wie Coming Out, Foucault nennt da noch die Menstruation, das Wochenbett, also bestimmte Situationen, wo Personen sonst aus der Öffentlichkeit quasi ausgeschlossen werden. Dann meint aber Foucault, diese Krisenheterotopien sind inzwischen eigentlich abgelöst worden von den Abweichungsheterotopien. Da nennt er zum Beispiel Erholungsheime, Kliniken, aber auch Gefängnisse. Die Form der Krisenheterotopie erinnert an die devianten sexuellen Kulturen und Praktiken der schwul-lesbischen Community und auch der frühen Filmfestivals und die damals, heute teilweise auch, als Herausforderung der gesellschaftlichen Normen verstanden wurden. Als Form der Abweichungsheterotopien ließen sich auch queere Zufluchtsorte wie schwule Kneipen, Clubs und Saunen vorstellen. Der zweite Grundsatz, die historische Veränderung oder Veränderbarkeit. Foucault nimmt da das Beispiel des Friedhofs, wie sich der Ort des Friedhofs wandelt über die Jahrhunderte, je nachdem, was für eine Form oder Bedeutung dem Tod zugemessen wird. In der Form wandeln sich auch Friedhöfe von Plätzen, wo mehrere Personen in einer Gruft liegen, hin zu Plätzen, wo jeder sein eigenes Grab hat, weil man da ja nicht mehr so an ihn das danach glaubt. Deswegen ist es dann wichtiger, auf die Gebeine aufzupassen und was zu haben, wo man dann die Überreste noch angucken kann, quasi. In Bezug auf die historische Veränderung von LGBTQ-Filmfestivals als Heterotopien fallen mehrere Aspekte auf. Eine augenfällige Veränderung ist die Namensevolution von solchen Filmfestivals. Oft begannen sie als schwule Filmfestivals, die dann zu schwul-lesbischen oder lesbisch-schwulen Festivals erweitert wurden. Mit der weiteren Akzeptanz und Ausdifferenzierung andererseits wurden dann in den 2000er Jahren auch bisexuelle und Transpersonen mit integriert und viele Festivals, also hauptsächlich in Nordamerika oder die, die auch mindestens im Untertitel englischsprachige Namen wählen, benutzen seitdem LGBT, also als lesbisch, schwul, bi-trans. Queer hingegen heißen nur, zumindest in den USA, sehr wenige kritische Festivals. Das ist ganz interessant, dass es, wenn man das global wieder anguckt, ein bisschen anders ist, weil da durch die Verpflanzung von Queer so eine Verschiebung stattgefunden hat, dass das Queer da was anderes bedeutet als in den USA, wo der Begriff immer noch diese ursprüngliche negative Bedeutung mitträgt und auch einfach schädlich ist für Sponsoringgeld. Gleichzeitig lassen sich auch andere Veränderungen im Namen finden, wie variierende Zusätze von Film oder Video oder Media Festivals, auch ob sich das International Festival nennt oder nicht, variiert und gibt auch immer nochmal Einblick in da rein, wie diese Festivals sich verorten und sehen wollen. Wo die Inklusion zu LGBT zum Beispiel nicht funktioniert hat, gibt es auch, es ist interessanterweise jetzt gerade wieder ein Trend, auch eigene Festivals, wie zum Beispiel Trans-Film-Festivals, Bi-Film-Festivals oder eigene Queer-of-Color-Film-Festivals. Dann kommen wir zu Grundsatz 3. Dazu sagt Foucault, die Heterotopie vermag an einen einzigen Ort mehrere Räume, mehrere Platzierungen zusammenzulegen, die an sich unvereinbar sind. Weiter geht Foucault dann direkt auf Vorstellungen und Kulturevents ein, also das passt sehr gut zu dem, was wir hier machen wollen. So lässt das Theater, also Zitat, so lässt das Theater auf dem Viereck der Bühne eine ganze Reihe von einander fremden Orten aufeinander folgen. So ist das Kino ein merkwürdiger, viereckiger Saal, in dessen Hintergrund man einen zweidimensionalen Schirm, einen dreidimensionalen Raum sich projizieren sieht. Zitat Ende. Der Zielinski betont, dass die Leinwände des Festivals eine Vielzahl von Räumen und Temporalitäten, also vis-à-vis diesem eigentlichen materiellen Kinoraum, eröffnen. Gleichzeitig bietet das Festival selbst mehrere Räume und Funktionen an, die eine Vielzahl von Kombinationen und Relationen zwischen Orten, Programm und Personen kreieren. Welche Filme werden dann in welchem Kino gespielt? Wie verhalten sich die Veranstaltungsorte zum Rest der Festivalstadt? Also findet das zum Beispiel in schwulen Stadtvierteln statt? Wie ist die Verkehrsanbindung? Wie ist die Erreichbarkeit? All das hat immer auch einen Einfluss darauf, wie sich so ein Ort sozusagen bildet oder so eine Öffentlichkeit und ein Publikum bildet. Dann kommen wir schon zu Nummer 4. Grundsatz 4. Heterotopien sind an Zeitschnitte gebunden, an Heterochronien. Heterotopie und Heterochronie sind auf komplexe Art verbunden und dann nennt er auch wieder zwei Varianten. Einmal sammeln sie Zeit oder Zeitartefakte, wie zum Beispiel das Museum oder die Bibliothek. Oder sie sind an das Flüchtige geknüpft, wie im Falle des Fests. Hier nennt Foucault die Festwiesen, die zum Beispiel zweimal im Jahr belebt sind, wenn Jahrmärkte oder Rummel anwesend sind, ansonsten aber eher am Brach liegen. Hier können jeweils einer oder gar beide Aspekte beim Festivals auftreten, also durch historische Vorträge oder Retrospektiven werden verschiedene Zeitphasen von Community und Filmgeschichte gesammelt und aufgeführt. Und gleichzeitig ist natürlich die flüchtige Form des Festivals an sich, wie er das nennt, absolut temporär. Also auch hier haben wir beide Sachen, die sehr gut passen. Nummer 5. Es gibt immer ein System von Öffnung und Schließung. Entweder wird der Eintritt erzwungen, wie zum Beispiel im Gefängnis, oder es bedarf einer Erlaubnis und die Vollziehung gewisser Gesten. Der Einlass zu einem Festival ist einerseits über den Ticketerwerb geregelt. Bei großen A-Festivals kann es da auch noch verschiedene Hierarchien geben, je nachdem, was für eine Akkreditierungsstufe man hat. Darf man bestimmte Filme rein, bestimmte Kinos rein oder auch nicht? Gleichzeitig sind bestimmte subkulturelle Codes und Praktiken, wenn nicht erfordert, dann doch wenigstens hilfreich. Wie bereits zuvor bei den Gegenöffentlichkeiten angerissen, werden im Festivalraum heteronormative Strukturen suspendiert durch die Antwort auf identitäre Codes, entweder durch Identifikation oder Disidentifikation. Tritt man einem Festivalraum bei, der eine eigene Form der Erfahrung des Verhaltens, der Verbindung zu anderen Personen, also Freunde, eine wohlgesinnte Community, potenzielle Lover oder auch einer anderen Rezeption von Filmen verspricht und bietet. Dennoch werden neben Öffnungen auch immer wieder Schließungen sichtbar. Also zum Beispiel werden im Programm von LGBTQ-Filmfestivals bestimmte Mechanismen einer Trennung von, wie vorhin schon angesprochen, bei den Ursulas, also zum Beispiel von Schwulen, Lesbischen, Bi, Trans, Queer, Latino, Jüdisch, Kurzfilm auftreten, wenn die in Einzelprogrammen präsentiert werden. Wenn es jedoch einen gemeinsamen Begegnungsort gibt, können die verschiedenen Räume wieder in einem gemeinsamen transitorischen Queer Space aufgefangen werden. Also da, wo sich dann die Lesben, die zum Lesbenkursprogramm gehen und die Schwulen zum Schwulenprogramm, wo die sich dann treffen können, das wäre dann ganz nett. Nummer sechs. Und im letzten Grundsatz. Heterotopien haben gegenüber dem verbleibenden Raum eine Funktion, und zwar gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. A, entweder als Illusionsraum oder eine Illusionsheterotopie zu fungieren, die den Realraum als noch illusorischer denunziert, oder eine Kompensationsheterotopie. Für den Illusionsraum nennt Foucault das Bordell und für die Kompensationsheterotopie die Kolonien. Der erste Aspekt, der Illusionsraum, kann in den Repräsentationspolitiken der Festivals auch gefunden werden. Der Festivalraum versucht, die falschen, verzerrten Repräsentationen der Mainstream-Medien aufzudecken und durch andere selbstkontrollierte Formen der Repräsentation zu ersetzen. Andererseits werden Festivals selbst zur Kompensationsheterotopie, indem sie Safe Spaces für Community-Mitglieder zum Schutz vor der heteronormativen Außenwelt werden können. Also könnte man zusammenfassend sagen, Heterotopien sind für Foucault, wir erinnern uns, wirkliche Orte, wirksame Orte, die in die Einrichtung der Gesellschaft hineingezeichnet sind, sozusagen Gegenplatzierung oder Widerlager, tatsächlich realisierte Utopien, in denen die wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewendet sind. Gewissermaßen Orte außerhalb aller Orte, wiewohl sie tatsächlich geortet werden können. Ich finde eine bessere Beschreibung für LGBT-Filmfestivals kann es eigentlich nicht geben. Ist sozusagen gekauft. Damit gehen wir dann zu Teil 3 über und gucken, was Jules Butler für uns tun kann. Ich glaube, das wird etwas schwieriger. Das letzte Konzept, das ich auf seine Nutzbarmachung für LGBTQ-Filmfestivals und ihre Orte hin befragen möchte, ist das Konzept der Performativität. In Ansätzen ist dieses Konzept in den Beschreibungen zur Herstellung von Öffentlichkeit bei Michael Warner bereits durchgeschieden. Es lässt sich als eine Form, die auf Wiederholung basiert, also an andere Konzepte anschließen. Auf welcher Ebene der Wiederholung in Bezug auf die Festivals das nun angesetzt werden kann, versuchen wir hier mal anzutesten. Ich glaube, da gibt es noch diverse andere Möglichkeiten. Das Konzept der Performativität ist eins der zentralen Momente in der Theoriebildung von Judith Butler und auch in der Gender und Queer Theory allgemein. Die meisten Anwesenden werden das wahrscheinlich kennen. Stimmt das? Keine Reaktion ist auch interessant. Ja, gut. Dann mache ich die Kurzversion. Also, gehen wir gleich zu dem Schritt mit der Wiederholung und ich lasse das mit dem Sex und Gender weg. In Bodies That Matter, also in Körper von Gewicht, schreibt Butler über die Performativität von Gender und hier mit Betonung auf der Prozesshaftigkeit, dass Performativität nicht außerhalb eines Prozesses der Wiederholbarkeit verstanden werden kann, außerhalb einer geregelten und restringierten Wiederholung von Normen. Und diese Wiederholung wird nicht von einem Subjekt performativ ausgeführt. Diese Wiederholung ist das, was ein Subjekt ermöglicht und was eine zeitliche Bedingtheit für das Subjekt konstituiert. Diese Wiederholbarkeit impliziert, dass die performative Ausführung keine einzelne Handlung oder ein vereinzeltes Vorkommnis ist, sondern eine ritualisierte Produktion, ein Ritual, das unter Zwang und durch Zwang wiederholt wird, unter der Macht und durch die Macht des Verbotes und des Tabus, bei Androhung der Ächtung oder gar des Todes, die die Form der Produktion kontrollieren und erzwingen, die sie aber nicht, darauf lege ich Nachdruck, im Voraus vollständig determinieren können. Also dieser performative Prozess kennt, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, da keine Vorgängigkeit, keine Essenz, die willentlich oder bewusst performiert wird. Im Wiederholungsprozess wird das Geschlecht bzw. die Identität erst hergestellt durch eine zwanghafte Wiederholung. Gleichzeitig sind Verschiebungen im Wiederholungsprozess möglich, wodurch Veränderungen der gesellschaftlichen Kontexte und eventuell der Normen dann erreicht werden können. Die performative Herstellung von LGBTQ-Identitäten findet natürlich auch im Rahmen von schwul-lesbischen Filmfestivals statt. Wenn wir uns aber nicht für die individuellen Identitäten der Personen im Publikum interessieren, sondern für das Festival an sich, lässt sich dann diese Denkfigur und das Konzept der Performativität für LGBTQ-Filmfestivals nutzbar machen, ist meine Frage. Eine ähnliche Denkbewegung wie die hier gerade vorgelesene hat auch Michael Warner in Bezug auf den Diskurs in der Öffentlichkeit beschrieben. Das hatten wir ja vorhin schon kurz angerissen. Betrachtet man das schwul-lesbische Filmfestival nach Warner als Form einer Gegenöffentlichkeit, so konstituiert es sich durch die Zirkulation von Diskursen in einer performativen Ausprägung von Praxen und Ritualen. Vielleicht könnte man sogar so weit gehen zu sagen, die Identität des Festivals entsteht erst durch performative Akte, durch einen bestimmten Ablauf von Ritualen, Vorführungen, Veranstaltungen, Diskussionen. In diesem Verständnis ist das Festival dann nicht an sich vorhanden, sondern es entsteht erst durch die Interaktion, zum Beispiel das Anstehen von Personen in der Ticketschlange, dem Schauen von Filmen, dem Kommunizieren über das Programm, sei es in Form von Filmrezensionen, Klatsch oder persönlichen Diskussionen im gegenöffentlichen Raum, zum Beispiel einer Nachtbar. Auf einer anderen Ebene könnte man vielleicht von einer performativen Erzeugung des Festivals in einer zeitlichen Dimension, also über einen längeren Zeitraum hinweg, sprechen. Das jährlich wiederkehrende Ereignis bildet eine Form der Wiederholung, dass das Festival über einen längeren Zeitraum historisch erzeugt. Es kommt zu einer bestimmten Form der Wiederholung, also wie bei Butlers Norm der Gender Performance, bestimmte normative Zwänge, die eine Hervorbringung lenken. Muss also das LGBTQ-Filmfest sich auf eine ganz bestimmte Art wiederholen. Zum einen muss das Modell Filmfest wiederholt werden. Also folgen wir da zum Beispiel der Definition von Conny Förster, ist ein Filmfestival eine nationale oder internationale Filmschau, die in der Regel jährlich oder alle 2 Jahre an demselben Ort stattfindet und die aktuelle Jahresproduktion oder Filme zu einem bestimmten Thema präsentiert. Ein Filmfestival wendet sich an ein internationales Fachpublikum bzw. ein kulturelles Ereignis, als kulturelles Ereignis an die regionale Bevölkerung. Nur wenn die Definition eines Filmfestivals entsprochen wird, also wenn der zeitliche Rhythmus, der Ort, die Form der Programmierung performativ wiederholt wird, kann eine Festivalidentität entstehen. Auch räumlich-materielle Aspekte wie die Eröffnung und Abschlussgala dürfen hier ebenso wenig fehlen wie Begegnungsräume für alle Akteure, zum Beispiel in Form einer Lobby oder Festivalbar. Andernfalls ist das Festival als solches eventuell nicht erkennbar, zum Beispiel nicht unterscheidbar von einer Filmreihe oder einem Event-Screening. Eine solche Unterscheidung hat aber durchaus Einfluss auf die Behandlung durch finanzielle Förderer oder die Beziehung zu Filmemacherinnen und Verleihern. Ein schwul-lesbisches bzw. queeres Filmfestival muss dazu noch weitere Erwartungen bzw. Normen erfüllen, um ein solches, also zum Beispiel von seinem Publikum, also seinem Hauptadressaten, erkannt zu werden. Bei LGBTQ-Filmfestivals muss zum Format des Filmfests auch noch die thematische, eventuell auch politische Ausrichtung hinzukommen. Es werden Filme erwartet, die von, für und über, es ist so eine Standardformel in vielen Filmfeststatuten für LGBT-Festivals, oder zumindest von Interesse für die Community sind. Oft sind darüber hinaus eine bestimmte politische Sensibilität, also antinormativ, antirassistisch, erwartet, die sich auch im Umgang mit Sponsoren und in Zusammenarbeit mit bestimmten Organisationen niederschlägt. So werden zum Beispiel Großkonzerne, also zumindest in deutschen Filmfestivals, des Öfteren kritisch als Sponsoren gesehen, weil sie sich nicht nach Ansicht der Organisatoren oder des kritischen Publikums, deren Politik nicht mit den Zielen eines queeren Filmfestivals und seiner Community-Politik vereinbaren lässt. Also der bekannte Vorwurf des Selling Out. Andererseits hat Joshua Gamson einen Effekt institutioneller Rhetorik und Diskurse für schwul-lesbische Festivals festgestellt. Er hat eine Untersuchung gemacht für die USA in 80er Jahren, explizit auf 2 New Yorker Filmfestivals. Das eine, was eher Mainstream ist, und das andere, was eher experimentell ist. Und hat dabei festgestellt, dass ihre Rhetorik und damit auch die Identität des Festivals geändert haben, um dadurch an öffentliche Förderung zu kommen. Also diese Rhetorik hatte Einfluss auf den Diskurs über das Festival und die Ansprache des Publikums und damit auf die imaginierte Community und die performative Erzeugung des Festivals an sich. Die Identität eines Festivals ist natürlich auch historisch wandelbar. Die jährliche Wiederholung variiert zum Beispiel im Modell des Filmfestivals, also wie ich ganz zum Anfang erzählt habe, die politisch-strukturellen Veränderungen, die generell im Festival-Circuit stattfinden oder auch der technische Wandel jetzt hin zum Digitalen zum Beispiel, beeinflusst natürlich das Modell-Festival an sich, was dann anders performiert oder wiederholt wird. Und auch in der Community, in der die Performance auftritt, das mit den Namensänderungen hatte ich auch schon erzählt. Dennoch besteht ein gewisser Zwang in der Performativität. Ein LGBTQ-Filmfestival darf sich nicht zu sehr wandeln, sonst läuft es Gefahr, für sein Stammpublikum, also für seine eigentliche Basis, nicht mehr lesbar zu sein. Solche Diskussionen treffen bei etablierten, über Jahrzehnte gewachsenen Festivals mitunter auf. Wenn zum Beispiel auf der einen Seite eine bestimmte Form der Repräsentation von fixierten schwul-lesbischen Identitäten erwartet wird, auf der anderen Seite aber eine flexible Handhabung von Identitäten und deren Repräsentationen angestrebt wird. Also hier spiegeln sich Diskussionen der affirmativen Schwulen- und Lesbenbewegung wieder, die mit der postmodernen Flexibilität der Queer Theory kollidieren. Also das, was das bei Warner auch schon mit den schwul-lesbischen Öffentlichkeiten versus den queeren Gegenöffentlichkeiten hatten zum Beispiel. Und da gibt's auch bei verschiedenen Festivals immer wieder Diskussionen, was wird da programmiert, für wen ist das überhaupt, wer fühlt sich da noch angesprochen. Das hat dann mitunter reale Auswirkungen, sodass sich Personen nicht angesprochen fühlen, und auf diese Art verändert das Charakter und Raum des Festivals. Man könnte hier noch einige andere Ausrichtungen und Ebenen ansprechen, die in das Modell der Performativität und der performativen Erzeugung des Festivals und Festivalsraum passen. In Anbetracht der vorangeschrittenen Zeit lasse ich es aber hierbei bewenden und komme zu einem sehr kurzen Fazit. Wie wir sehen, sind Festivals einerseits virtuelle wie materielle Orte, die sich recht gut mit Konzepten der Gegenöffentlichkeit, Heterotopie oder Performativität beschreiben lassen. Aufgrund der Komplexität der Festivals, wie auch der vorgestellten Konzepte, kann und sollte man dies jedoch weiter vertiefen und diskutieren. Ich hoffe, wir machen das jetzt. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es waren 49 Minuten.